Jetzt sind alle wach. Ich grüße euch an diesem Sonntag. Danke euch für euer Vertrauen. Und ja, ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung, Philipp und Marco. Es ist ein wunderschöner Tag. Ich denke, dieser Sonnenschein, den haben wir so viele Wochen und Monate so erhofft. Und Sonne und Licht macht ja mit uns Menschen auch so viel mit der inneren Stimmung, mit der Stimmung, mit der Sicht auf die nächsten Tage, auf die Zukunft. Aber wenn ich zurückblicke, jetzt in meinem Leben auf die letzten Wochen und Monate, vielleicht auf die Jahre, dann merke ich, da war auch ganz viel, was sehr viel Kraft kostet und gekostet hat. Und diese Schönheit der Natur, jetzt wo der Frühling wieder kommt, macht mir auch Mut und Hoffnung, dass es gut ist und gut geht. Und dass wir einen Gott haben, der es gut meint. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und eigentlich kostet dich alles oder vieles in deinem Leben sehr viel Kraft. Wir haben gerade eben gehört, da gibt es Krankheit im Leben, da gibt es Schmerz, da gibt es Leid, da gibt es Verlust. Und eigentlich sind wir im Moment sehr, sehr stark umgeben von ganz vielen Dingen, die auf uns hereinprasseln. Und die uns belasten und uns Druck machen. Dinge, die wir auch gar nicht beeinflussen können. Die letzten Jahre, wenn man das so mal in der Weltgeschichte sich anguckt, die waren eigentlich geprägt von unglaublich vielen Krisen. Ja? Das letzte Jahr war gekennzeichnet durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und die Folge davon waren die Energiekrisen und diese gestiegenen Kosten und die Inflation. Und wir sehen das und innerlich macht das mit uns was. Da kommt eine Angst hoch, da kommen Sorgen und wir fragen uns, wie geht's weiter? Wie sollen wir das schultern? Ich weiß von Missionswerken, die gesagt haben, als die Inflation losgaloppierte, brachen die Spendeneinnahmen zusammen. 15-20% weniger Spendeneinnahmen. Und einige haben gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich meine Mitarbeiter bezahlen soll. Ja, also die Situation macht was mit uns. Davor war Pandemie. Ja, da war ich ja mal hier in der Gemeinde und es war alles leer, die Tür, diese Wände waren offen und ich habe in eine Kamera gepredigt. Aber auch das war eine belastende Situation. Und davor gab es die Euro-Krise, davor gab es Brexit, davor gab es die Flüchtlingskrise, davor gab es, merkt ihr, wie viele Krisen wir in den letzten 10, 15, 20 Jahren eigentlich durchgemacht haben und man spricht inzwischen von der Fähigkeit, mit Krisen umzugehen und dafür hat man das Wort Resilienz erfunden. Also die Fähigkeit, in Krisen Widerstandskraft zu haben, nennt man Resilienz. Da gibt es jetzt ganz viele Vorträge seit vielen, vielen Jahren. Aber vielleicht bist du ehrlich, so wie ich inzwischen zu mir ehrlich bin und sage, mir fehlt ganz oft die Kraft und ich bin müde, ich bin unglaublich müde. Dann möchte ich dir sagen heute Morgen, willkommen im Club. Vielleicht bist du müde als Mutter, diese Kämpfe mit der Erziehung, der eine sagt das, der andere sagt das, dann geht es um Traumata des Kindes, dann geht es darum, verzogen und ja, vielleicht bist du müde als Vater, müde und kraftlos als Ehemann, als Arbeitnehmer, in der Firma geht es drunter und drüber, es gibt keine klaren Ansagen, du weißt nicht, wie es weitergeht und das kostet so unglaublich viel Kraft. Willkommen im Club. Und das Ergebnis ist, dass wir dann bis aufs Äußerste herausgefordert sind, in dieser Situation zu funktionieren, durchzukommen, irgendwie zu überleben. Und ich fand das gut, wie der eine Bruder hier sagte, wir haben doch Christus, freut euch in dem Herrn alle Zeit, sagt Paulus an die Philipper. Abermals sage ich, freut euch. Und ich sitze da und ich denke, ich kann das nicht. Merkt ihr, was ich meine? Freude kann man nicht anordnen. Kann man auch nicht verlangen. Paulus sagt, freut euch. Und dann merke ich, ja, aber es ist ja auch richtig. Denn die Freude in mir drin, in meinem Herzen, ist ja, weil ich mit Christus verbunden bin, auch wenn die Welt um mich herum auf mich hereinbricht. Ich möchte mit euch heute über einen Bibeltext schauen, über nachdenken, den Jesus Christus an dich, an mich, an uns geschrieben hat. Und ich lade dich ein, dass du mit deiner Müdigkeit, mit deiner Kraftlosigkeit, mit deiner Überforderung, mit deiner Hilflosigkeit, mit deiner Ohnmacht dich zurücklehnst und zuhörst, was Jesus dir und mir zu sagen hat. Heute in allererster Linie habe ich den Eindruck, ich predige für mich. Es soll heute um einen Abschnitt gehen aus der Bibel. Das hat was mit Seven versus Church zu tun. Also nicht Seven versus Child, sondern Seven versus Church. Sieben gegen die Gemeinden, also sieben Sendschreiben. Und aus einer diesem Sendschreiben möchte ich mit euch, oder in eines dieser Sendschreiben möchte ich mit euch eintauchen. Es ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Ziel ist, jedes Mal, wenn ihr jetzt einkaufen geht, ja, und diese Preise machen euch eine Last, einen Druck, dann denkt an diese Philadelphia, ja, und erinnert euch daran, was Christus, lasst uns daran erinnern, was Christus uns heute zu sagen hat. Das ist nur als Gedankenstütze, ja. Es geht um das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia, denn das ist eine Gemeinde ohne Tadel. Die Gemeinde Philadelphia liegt in der heutigen Türkei, oder was damals Philadelphia war, ist heute Türkei. Und wenn man sich das anguckt, dann kann man sagen, Paulus selbst hat diverse Wege gemacht. Das hier sind die sieben Sendschreiben an diese Gemeinden. Und die Gemeinde Philadelphia liegt genau hier. Ja, kann man sich gut merken. Da ist sie wieder, die Gemeinde an die Philadelphia-Gemeinde. Philadelphia, die Stadt, wurde gegründet im Jahre 190 vor Christus, liegt an einer bedeutenden Handelsroute. Philadelphia wurde gegründet von einem König, der eine sehr persönliche Beziehung zu seinem Bruder hatte. Und deswegen hat er die Stadt Bruderliebe genannt, weil Philadelphia heißt Bruderliebe. Ja? Und diese Stadt existiert auch heute noch in der Türkei. Wenn das dich jetzt interessiert hat und du mehr wissen willst, dann bist du vielleicht ein Kandidat für die Bibelschule oder für eine theologische Ausbildung. Ja, die meisten von uns interessiert das ja nicht. Aber es ist trotzdem faszinierend zu sehen, dass Gott sich diese Gemeinden ausgewählt hat. Jesus hat sich diese Gemeinden ausgewählt und hat ihnen ganz persönliche Briefe geschrieben. Das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Ich habe eine Frage. Kriege ich irgendwie ein Tablet, dass ich sehe, was ich tippe? Dann muss ich mich hier mal umgucken, weil da ist nichts drauf. Verstanden? Ja. Gut. Das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Jetzt? Gut, ich habe mir das dann mal angelesen auf dem Bible-Server. Und es ist ein langer Text, aber eigentlich sind es nur sieben Verse. Offenbarung Kapitel 3, Vers 7 bis 13. Im Deutschen sieben Sätze. Einige davon sind richtig umfangreich und lang, aber es sind eigentlich nur 12 Sätze im Deutschen, sieben im Original. Am Anfang, und das ist Jesus, schreibt Jesus den Satz, schreibe an die Engel der Gemeinde in Philadelphia. Jesus Christus stellt sich als Autor vor und er sagt über sich selbst, der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat. Wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen. Wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Der lässt der Gemeinde sagen. Das ist ein klassischer Anfang, wie man damals im Griechischen einen Brief begonnen hat. Man stellt sich selbst als Autor vor. Aber entscheidend ist an dieser Stelle, was Jesus Christus über sich selbst sagt. Und jedes dieser Begriffe in den sieben Sendschreiben, mit denen Jesus sich vorstellt, hat einen ganz, ganz wichtigen Impuls für diese Gemeinde, an die er schreibt. Jeder der Gemeinden, an die sieben Gemeinden, die er schreibt, den schreibt er etwas anderes, denen stellt er sich anders vor. Und in der Art der Vorstellung steckt drin, was das Ziel ist, was sein Brief ist, was er vorhat zu schreiben. Hier sagt er über sich, er ist heilig. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, der heilig ist. In Johannes 10, Vers 36 sagt er, mich aber hat der Vater, der heilige Gott, dazu bestimmt, sein Werk zu tun und hat mich in die Welt gesandt. Wie könnt ihr mir Gotteslästerung vorwerfen? Das ist eine Diskussion mit den Pharisäern. Mich hat der Vater gesandt, mein Vater. Jesus Christus ist heilig. Sogar die Dämonen wissen, dass Jesus Christus heilig ist. In Markus 1, Vers 24, da kommt ein Besessener zu Jesus Christus und sagt zu ihm, also der Dämon sagt zu ihm, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zugrunde zu richten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Heilig bedeutet abgesondert, sündlos, fehlerfrei, rein. Der, der jedes Gebot erfüllt. Und Jesus stellt sich der Gemeinde in Philadelphia vor als der, der rein und heilig und sündlos ist, der jedes Gebot erfüllt. Was für eine Erscheinung. Und dann setzt er hinzu, dessen Wort wahr ist. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist sich seiner Identität bewusst und er ist die Wahrheit. Und er sagt der Gemeinde in Philadelphia, ich bin der, dessen Wort wahr ist. Alles, was ich sage, ist Wahrheit. In Offenbarung 19, Vers 11 wird er nochmal als der, der wahrhaftig ist, dargestellt. Und dann sagt er zum Dritten, ich bin der, der den Schlüssel Davids in der Hand hält. Und dann kommt so ein Einschub. Wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen. Und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Deswegen habe ich das so eingerückt. Der Schlüssel, über den er spricht, da spricht er schon mal über Petrus zu. Vielleicht erinnert ihr euch. Er sagt zu Petrus, ich werde dir die Schlüssel des Himmels geben. Hier sagt Jesus, ich bin der, der den Schlüssel hat. Und wenn ich aufschließe, dann kann man hindurchgehen. Wenn ich zuschließe, kommt niemand rein. Das heißt, diese drei Eigenschaften, mit denen Jesus sich vorstellt, heilig, mein Wort ist wahrhaftig und ich habe die Schlüssel für den Himmel oder für die gottesferne Hölle, das zeigt letztendlich, da tritt jemand auf mit Autorität. Vielleicht bist du heute Morgen als Gast hier oder als Zuhörer, vielleicht bist du im Livestream dabei und fragst dich, wer ist dieser Jesus? Die Antwort ist, du erfährst über den, der Jesus ist, was er von sich sagt. Und dann kannst du dir die Frage stellen, akzeptiere ich das oder akzeptiere ich das nicht? Ja? Wenn eine Ampel an der Straßenkreuzung steht, dann kannst du sagen, ich akzeptiere sie oder ich akzeptiere sie nicht. Aber die Ampel ist immer noch da. Ja? So ein bisschen brutal gesagt, die Ampel kümmert sich nicht darum, ob du dich an das rote, grüne oder gelbe Licht hältst. Sie ist immer noch da. Jesus Christus ist immer da. Und er fordert dich auf, an ihn zu glauben, an den Heiligen, an den, dessen Wort wahrhaftig ist, an den, der die Schlüssel hat zum ewigen Leben. Und was bedeutet das, wenn sich jemand so vorstellt? Stellt euch vor, jemand schreibt eine E-Mail an euch, an dich persönlich oder hier in die Gemeinde. Marco steht hier vorne und sagt, ich will euch mal eine E-Mail von Jesus vorlesen. Und dann heißt es, oder ich habe eine WhatsApp von Jesus bekommen. Ja, ein Post von Jesus und dann steht drauf, der, der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel hat für den Himmel und für die Hölle, der sagt zu der Gemeinde Mühlen. Ganz ehrlich, mir läuft da ein kalter Schauer über den Rücken. Der sich so wagt vorzustellen, der muss echt Autorität haben. Und Tatsache ist, das ganze Universum weiß das. Die unsichtbare Welt weiß das. Für jemanden, der nicht weiß, was die unsichtbare Welt ist, das sind die Gegenspieler Gottes. Das sind die, vorhin hieß es mal, das sind so Satan. Das hat was mit Satan zu tun. Satan wütet. Das sind Dämonen. Mir hat jemand mal gesagt, also wir trafen uns, ist jetzt einige Jahre her, Stefan Günther heißt er, und dann sagt der Stefan zu mir, du bist Christ, du hast den Heiligen Geist. Ich sage, ja, Stefan, das weiß ich. Und er sagt, das sieht man. Ich sage, wieso sieht man das? Sagt er, ich bin Satanist gewesen. Wir Satanisten sehen euch an, dass ihr Christen seid und dass ihr versiegelt seid mit dem Heiligen Geist, was Epheser sagt. Die Satanisten wissen, dass Jesus Christus existiert. Das sind die, die rumrennen und mit ihren Klamotten und was ich was Satan anbeten. Und was ich was für mit Valhalla feiern und alles drum und dran. Viele von denen wissen, sind echt nicht echte Satanisten. Aber es ist erstaunlich, dass die andere Seite, die dunkle Seite, das sieht. So wie dieser Mann, der besessen ist von einem Dämon und der auf Jesus zurennt und sagt, was willst du von mir, der Heilige Gottes? Ich weiß, wer du bist der Heilige Gottes. Und dieser Jesus Christus, diese absolute Autorität, die stellt sich vor. Ein kurzer Seitenhieb oder ein kurzer Seitengedanke an uns. Jesus Christus ist Autorität. Er hat Autorität und er ist Autorität. Das ganze Universum weiß das. Oft ist es so, dass wir Menschen das nicht akzeptieren. Oder viele Menschen akzeptieren das nicht, aber das Universum weiß es. Und interessant ist, dass die deutsche Sprache dieses er hat Autorität und er ist Autorität in der deutschen Sprache hat. Und es gibt Wissenschaftler, die das ausgearbeitet haben. Wer nachlesen will, kann das bei Popitz machen. Man spricht dann im Management oder in der Unternehmensführung spricht man von jemand, der Autorität hat. Das ist jemand, der eine Linienautorität hat. Er hat die aufgrund der Linie bekommen, aufgrund der Hierarchie, aufgrund dessen, dass er Vorgesetzter ist. Er darf befehlen, ich muss gehorchen. Es gibt ein Abhängigkeitsverhältnis. Deswegen gehorche ich, weil der mich bezahlt. Und dann funktioniert das System. Aber es gibt auch jemand, der ist Autorität. Und da heißt es, und das nennt man persönliche Autorität. Und persönliche Autorität hat man nicht, sondern erhält sie. Popitz schreibt, persönliche Autorität ist immer ein Beziehungsphänomen. Erklärlich nur durch das Zusammentreffen von Eigenschaften mehrerer Personen. Es gibt Menschen mit persönlicher Autorität, die daran erkannt werden, deren Worte haben Gewicht, dessen Leben steht auf einem festen Fundament. Sie leben mit Werten und Tugenden. Und diesen Menschen folgt man gerne. Die Gemeinschaft mit ihnen, da blüht man auf. Die wächst. Beziehungen werden intensiviert. Jesus Christus hat Autorität und ist Autorität. In seiner Nähe blühen wir auf. Natürlich, er kann uns befehlen. Und die einzige Antwort von uns, wenn er sagt springen, dann ist die einzige Antwort von uns, wie hoch, wohin? Weil er die Autorität hat. Aber er ist auch unser Freund. Und als dieser Freund, der Autorität hat, stellt er sich der Gemeinde Philadelphia vor und sagt, mit meiner Autorität möchte ich auf dich zukommen und mit dir leben. Eine Frage an dich, welche Autorität hast oder bist du? Welche Autorität akzeptierst du? Ich weiß, dass in jeder Gemeinde es immer Strukturen gibt. Und in den Strukturen wird dann für Linienautorität gesorgt. Man guckt um seine Verantwortungsbereiche. Wer tut was? Wer geht in meinen Verantwortungsbereich rein? Und es gibt dann Grabenkämpfe. Aber welche Form von Autorität willst du sein? Eine Linienautorität oder eine persönliche Autorität? Nur als Frage. Jesus Christus hat den Brief begonnen, indem er sich vorgestellt hat. Und dann sagt er zu der Gemeinde Philadelphia folgende Sätze. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft. Aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Ich habe hier so ein bisschen hervorgehoben, dieses Ich und Du. Ja? Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Und darin sehen wir diese persönliche Beziehung, die Jesus Christus mit seiner Gemeinde, mit seiner Kirche hat. Was für eine Intimität, was für eine Enge sich darin zeigt. Hey, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich sehe dich. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Das ist ja die Jahreslosung. Aber das steht da in dieser Gemeinde, das steht in dem Brief, in den Sendschreiben. Ich sehe, alle Sendschreiben haben den Satz, ich weiß. Aber hier heißt es, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Was ist da für eine Schönheit in dieser Aussage drin? Ihr müsst euch mal mit einem Moslem unterhalten, was Allah über ihn denkt. Da ist eine Unsicherheit drin. Der weiß noch nicht mal, ob er in den Himmel kommt. Ihr müsst euch mal mit einem Buddhisten unterhalten, mit einem Hinduisten. Da ist alles, was mit Religion und Gott und was ich was so ist, sowas von ferne. Man ist so einsam in diesem gesamten Universum und weiß nicht, wie es weitergeht. Wenn die Leute ehrlich zu sich selbst wären, dann würden sie das auch anerkennen. Ich unterhalte mich mit Moslems, die sagen das. Die sind inzwischen Christen, die sagen, ich wusste immer, dass Allah sich einen Dreck für mich interessiert, dass Allah sich überhaupt nicht für mich interessiert. Natürlich, der ist willkürlich, aber ich versuche ihm irgendwie gnädig zu stimmen. Aber hier stellt sich Jesus Christus vor als der dich sieht. Mit deinen Lasten, mit deinen Problemen, mit deinen Kämpfen, mit deiner Müdigkeit. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Und dann setzt er noch einen drauf. Und jetzt, wenn ich das lese, könnte ich heulen. Du hast nur wenig Kraft. Aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Ich und du. Oh, ich liebe Jesus dafür, was der hier sagt. Was für ein Riesenlob an diese Gemeinde in Philadelphia. Du hast nur wenig Kraft. Was ist das für ein Gott, der das akzeptiert, dass wir wenig Kraft haben? Und dann sagt er, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet. Das heißt, das Wort Gottes, die Bibel, ist ein Maßstab geworden und wir haben uns danach ausgerichtet. Wenn die, wie eine Leitplanke, wenn sie sagt, da geht's lang, dann haben wir uns nach dieser Leitplanke ausgerichtet. Wie ein Spurhalteassistent, der piepst und sagt, hey, bitte in die Mitte der Fahrbahn fahren. Das Wort Gottes hält uns auf dem richtigen Weg zu Christus. Und Jesus sagt zu dieser Gemeinde in Philadelphia, du hast dich nach meinem Wort gerichtet. Oh, wie schön wäre das, wenn Jesus Christus das über Mühlen sagen könnte, über dich sagen könnte. Du hast dich nach meinem Wort gerichtet. Es gibt im Moment in der evangelikalen Welt, also in der christlichen Welt, gibt es einen interessanten Kampf. Und der wird wahrscheinlich in einigen Jahren zu einer massiven Spaltung innerhalb der evangelikalen Welt führen. Ich will das kurz erläutern. Ihr werdet euch, das wird euch bestimmt noch ein bisschen begegnen. Thorsten Dietz, Tobias Feigst. Wem sagt der Name was? Thorsten Dietz und Tobias Feigst. Beide haben sich zusammengetan und eine sogenannte transformative Ethik geschrieben. Transformative Ethik und haben die jetzt vor ein paar Wochen veröffentlicht. Eine Ethik zum Selberglauben. Steht unter. Und sie schreiben in dieser Ethik, Ethik ist die Lehre über moralisches, gutes Verhalten. Was ist gut, was ist böse, was ist richtig, was ist falsch. Und der Maßstab, was zwischen richtig und falsch entscheidet, heißt Ethik. Und jetzt haben diese beiden sich zusammengetan und ein Buch über Ethik geschrieben. Was ist richtig, was ist falsch? Und sie nennen es transformative Ethik, weil alles gerade sich transformiert, in Bewegung ist. Und sie sagen, wir müssen als Christen eine transformierte Ethik, eine transformiertere Moralvorstellung entwickeln. Und sie machen folgende Kernaussage. Die Bibel, das Wort Gottes, so wie wir das haben, schreibt uns vor, wie wir zu leben haben. Und das Leben ist wie eine Landkarte. Also sind die Wege, die die Bibel vorschreibt, auf dieser Landkarte Wege, die wir gehen sollen. Aber die Landkarte ist 2000 Jahre alt und älter. Dementsprechend sind die Wege 2000 Jahre alt und älter. Wir sind heute nach 2000 Jahren aufgefordert, neue Wege zu denken und neue Wege zu gehen. Merkt ihr, was passiert? Und dann definieren sie die Bibel als ein Narrativ, als ein Buch mit Erzählungen, nicht ein Direktiv, als ein Buch mit Richtungsvorgaben. Also es ist ein Narrativ und nicht ein Direktiv. Jesus schreibt aber an die Gemeinde hier, du hast dich nach meinem Wort gerichtet. Das ist die Anforderung an uns. Und dann werden wir uns Fragen stellen, wie gehen wir mit der Frage, mit der Frage, mit der Frage. Die faszinierendste Frage, die uns in den nächsten Monaten und Jahren erreichen wird, ist, wer darf wen heiraten? Mein Sohn hat mir das mal beigebracht, das heißt LGBTQ+. Richtig, Marki? LGBTQ+. Das sind die Diskussionen, die Kinder in der Schule haben, die im Studium diskutiert werden. Die ganze Gesellschaft ist in Transformationsprozessen. Wir digitalisieren uns gegenseitig alle und alles, was wird gerade digitalisiert. Und deswegen müssen wir uns unser Christsein auch neu denken. Spannende Herausforderung. Da brauchen wir den Geist Gottes, um uns nach seinem Wort zu richten. Und das Dritte ist, du hast dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Unerschrocken zu meinem Namen. Ich weiß nicht, wie kennt ihr das, dass man sich manchmal nicht traut zu sagen, ich bin Christ? Auf der Arbeit, weil man dann ausgelacht wird, gemobbt wird, vielleicht im Café sich nicht traut zu beten. Macht ihr das? Im Restaurant nicht betet? Hey, die drei Freunde, die bei im Buch Daniel von denen beschrieben wird, die sind stehen geblieben und die wussten, was ihnen blüht. Aber überlegt euch mal, wie es denen ging, als die aus dem Feuerofen rausgingen. Erstens wurden sie reingetrieben, das war klar. Ich glaube, die Angst war da. Gott kann uns retten, muss aber nicht, haben sie ja gesagt. Aber als sie dann rausgingen, was muss das für ein Triumph in ihrem Herzen gewesen sein, weil sie sich unerschrocken zu Christus bekannt hatten. Leute, lasst uns unerschrocken zu Christus bekennen, wie die Gemeinde in Philadelphia es getan hat. Sich unerschrocken zu dem Namen bekennen. Zu dem Namen. Interessant ist, dass im Namen Jesus das Heil ist, nicht Gott. Ja, Gott ist da. Aber ihr werdet merken, wenn ihr den Namen Jesus in den Mund nehmt, wie ihr angefeindet werden. Wir merken das, wie wir angefeindet werden. Der Name Jesus, an dem streiten sich die Nationen. Es lohnt sich, den Namen Jesus nicht zu verleugnen. In den anderen Sendschreiben schreiben an die Gemeinde, an Sardes oder Laodicea, da findet das nämlich statt. Da haben sie sich gar nicht mehr an Jesus gehalten. Ich bin überzeugt, auch für die Gemeinde in Philadelphia gab es genügend Möglichkeiten, den Namen Jesus nicht zu nennen, ihn zu verleugnen, sich nicht zu ihm zu stellen. Aber sie haben es nicht getan. Das heißt, Jesus sieht sie und sagt, hey, ich sehe, du hast wenig Kraft, du hast dich nach meinem Wort gerichtet und du hast dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Eine Sache, die darin sichtbar wird, ist das riesengroße Lob, was Jesus dieser Gemeinde ausstellt. Und das ist Wahnsinn, dieses Lob, gut so. Geh weiter so, mach weiter so. Ich finde diesen Satz, den in diesem Gleichnis, den Jesus zu dem Knecht sagt, du guter und treuer Knecht, über weniges habe ich dich gesetzt. Geh ein in die Freude deines Vaters. Das ist für mich so ein wunderschöner Satz und ich wünsche mir, dass ich am Ende des Lebens von Jesus den Satz gehört bekomme oder dass Jesus den Satz sagen kann, gut so. Komm zu mir in den Himmel. Jesus sagt das und kann das zu dieser Gemeinde in Philadelphia sagen. Aber die Sache, die ich total faszinierend finde, an diesem persönlichen Einstieg von Jesus Christus, ist dieser Gedanke, dass Jesus Christus dich sieht, uns sieht, seine Gemeinde sieht. Ich habe oft das Gefühl, dass wir als Gemeinden oder wir als Gemeinde ein Kämpfen in einer Gesellschaft wie auf einer Teerstraße, auf der wir nicht durchbrechen können. Und trotzdem finde ich es faszinierend, dass es immer wieder Pflanzen gibt, die durchbrechen. Oder vielleicht, wo ein Riss durch Hitze und Kälte war, wo sich Wasser gesammelt hat und da ein Samenkorn drin ist, da eine Pflanze wächst. Was scheinbar so feindlich aussieht, da entsteht Leben. Dieses Wort wenig Kraft, das Wort Kraft, was dort steht, heißt Dynamis. Wir haben wenig Dynamik. Ja, das ist so das Gefühl, was vielleicht einige von euch haben. Ich weiß, dass dieses Gefühl der Kraftlosigkeit in vielen, vielen Situationen kommt. Da gibt es diesen Jungen in meiner Stufe, der ist mir so sympathisch, der ist super sportlich, total süß und ich bin einfach nur hässlich, unsportlich, tollpatschig. Da ist dieser Kunstlehrer oder diese Kunstlehrerin, ich kann machen, was ich will, ich kriege einfach keine gute Note. Nächste Woche sind Klausuren oder Tests und ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll. Das ist so viel und ich weiß, mein Gehirn kriegt das nicht hin, ich kann mir das nicht behalten. Ich habe keinen Job und ich bekomme keinen Job und ich will mich bewerben, aber ich werde noch nicht mal eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Es kostet so viel Kraft, jeden Morgen aufzustehen. Oder ich bin in der Firma und ich versuche, alles richtig zu machen. Aber mein Chef findet immer wieder die Fehler und macht mich fertig. Es kostet mich so viel Kraft. Und reihenweise habe ich Probleme mit den Kunden. Meinem Kind geht schlecht. Es ist krank. Ich bin hilflos. Was soll ich tun? Mein Kind ist gerade schlecht drauf und es streitet ständig mit mir. Wie soll das weitergehen? Ich kriege meine Ausgaben nicht in den Griff. Diese ganze Inflation, die treibt uns gerade vor uns her. Können wir noch in den Urlaub fahren? Wenn ja, haben wir noch das Geld? Können wir das überhaupt noch genießen? Schaffen wir es, die Schulden abzubezahlen, das Haus abzutragen, die Wohnung zu bezahlen? Können wir die Ausbildung finanzieren? Oder letzte Woche ging es mir gut, dann habe ich auf einmal Druck gehabt auf der Lunge und dann bin ich zum Arzt gegangen und hat der Arzt gesagt, Sie haben einen Tumor. Und auf einmal ist alles anders, nichts mehr wert und ich kämpfe jetzt um mein Leben. Ich habe keine Kraft mehr. Beziehungen gehen kaputt. Das heißt, unser Leben, in dem wir leben, ist gekennzeichnet von dieser Aussage, die Jesus sagt, du hast wenig Kraft und ich weiß das. Ich sehe das, wie du lebst und was du tust. Und du hast wenig Kraft. Und das Geheimnis und das Faszinierende an Jesus finde ich, dass er sagt, und es ist okay. Du musst nicht funktionieren. Du musst nicht aus dir selbst heraus Kraft produzieren. Du musst nicht von dir heraus immer machen und tun und bewegen und funktionieren und alles leisten und leisten. Wisst ihr, was Jesus sagt? Komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Ich will dir Kraft geben. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Verbinde dich mit mir. Klammer dich an mir fest. Und wenn du mit mir verbunden bist, dann wirst du viel Frucht bringen. Ein Prediger hat es mal so erklärt, und das fand ich total interessant. Er sagte, wenn hier der Weinstock ist, und das ist Jesus Christus, dann sind wir als Rebe, haben die Aufgabe, uns mit diesem Weinstock zu verbinden, Kraft aus ihm zu saugen. Nicht auf uns zu gucken, ich muss, hier sind Trauben, boah, ich muss Trauben produzieren, Trauben, 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 Trauben. Nein, Jesus sagt, konzentrier dich auf mich als Weinstock. Du bist die Rebe und dann wirst du Frucht bringen. Das ist das, was Jesus sagt. Auch wenn wir keine Kraft haben, auch wenn wir wenig Kraft haben, Jesus sieht das. Es ist okay. Dann lasst uns zu Jesus gehen, lasst uns bei ihm diese Kraft holen. Auch als Gemeinde. Wir sind überhaupt nicht in der Lage, so viel mit den Kindern, mit den Jugendlichen. Uns fehlen die Mitarbeiter. Ich kenne keine Gemeinde, die genügend Mitarbeiter hat. Wenn jemand die hat, bitte melden. Ich überlege, ob ich da reingehe. Weil dann kann man sich ja ganz entspannt in die Bank setzen. Es gibt ja genügend Mitarbeiter. Alle Gemeinden haben zu wenig Mitarbeiter. Das ist so im Reich Gottes. Weil es gibt immer noch genug zu tun. Und dann sitzen wir als Gemeinde da und überlegen uns, wir haben zu wenig Kraft, was können wir denn tun? Und dann sagt Jesus, komm zu mir. Das, was du tust, ist okay, es ist gut so. Die Menschen um dich herum, die du erreichen willst, tu das, was du schaffst und das, was du kannst. Und ich werde dich begleiten. In einem Sendschreiben an die Gemeinde in Philippi, ich muss gucken, da denke ich immer die Gemeinde, oh, ich bin schon weit weg. Ich bin schon 2:30. Und dann denke ich, okay, 11:55. Und die Gemeinde in Philadelphia, da sagt Jesus weiter, ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Was für eine intime Beziehung. Was für eine Zusage. Die Folge von diesem mit Christus verbunden sein, von diesem Lob. Ich sehe dich, du hast wenig Kraft. Aber ich liebe dich. Dieser Gemeinde sagt Jesus Christus, und dann werde ich Leute von draußen reinbringen, so Menschen, die behaupten, sie wissen, wo was Frömmigkeit ist. Die Kraft verleugnen sie, 2. Timotheus. Aber die werde ich zu euch bringen und die nenne ich sogar Menschen, die mit Satan verbunden sind. Und sie werden erkennen, wie sehr ich dich liebe. Diese Aussage taucht in Offenbarung 2, Vers 8 auf. Ich will da jetzt nicht lange drauf eingehen. Und dann geht's weiter in Vers 10 mit dem Satz, weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde ich auch zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Hier steht der Begriff, wenn die ganze große Versuchung über die Welt hereinbricht. Das ist das zweite Lob. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben. Diese Gemeinde blieb standhaft. Und deswegen belohnt Jesus sie, dass er sie vor dieser Trübsalzeit bewahrt. Offenbarung 6, diese Trübsalzeit beschreibt die Offenbarung Kapitel 6 bis 19 sehr, sehr ausführlich. Daniel 9, Vers 24, das ist diese letzte, die 70. Jahrwoche, ja, im Buch Daniel. Aber was Jesus sagt, ich werde dich bewahren, wenn. Und diese Zusammenhänge im Griechischen, im Deutschen ist das Wörtchen wenn nicht so deutlich wie im Griechischen, das ist ein temporales wenn. Gemeint ist, ich werde dich bewahren, bevor es zu dieser riesengroßen Trübsalzeit kommt. Also Jesus sieht diese Gemeinde, hat eine unglaublich intime Beziehung mit ihr, liebt sie, und weil sie so standhaft geblieben ist, mit dieser Kraft, die sie hatte, gedient hat, bewahrt er sie vor der großen Trübsal. Da gibt es jetzt lange Diskussionen, über die will ich gar nicht diskutieren, aber an dieser Stelle bewahrt er die Gemeinde vor der Trübsalzeit und spricht von einer Entrückung vorher. Ich bringe dich ans Ziel. Wenn ich mir angucke, wie wenig Kraft ich oft habe, was ist das für eine schöne Zusage? Ich bringe dich ans Ziel, und zwar bald. Dann endet Jesus, es ist noch nicht ganz das Ende, aber dann kommt ein Zuruf. In vielen anderen Sendschreiben kommt die Aufforderung zur Buße, zur Umkehr. Aber hier kommt ein Zuruf. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Lass dich von niemandem um deinen Siegeskranz bringen. Und das ist auch wiederum Ermutigung. Halte fest, was du hast. Lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen. Das heißt, du hast einen Siegeskranz. Du hast etwas in den Händen, was du vielleicht noch gar nicht siehst. Es ist die Ewigkeit. Es ist das ewige Leben mit mir. Und sei dir sicher, du schaffst das, weil ich bringe dich ans Ziel. Es gibt bei YouTube gibt es ein Video von einem Vater, der einen schwerstbehinderten Sohn hat. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Video mal gesehen habt. Und dieser Sohn sitzt im Rollstuhl, kann sich aber mitteilen. Und der Vater redet mit dem Sohn, kommuniziert mit dem Sohn. In dem Video sieht man das alles nicht. Aber sie müssen miteinander geredet haben. Weil in diesem Video sieht man, wie der Vater mit seinem Sohn Triathlon macht. Ja, Triathlon ist 4,2 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen. Und dieser Vater hat diesen schwerstbehinderten Sohn bei sich. Ich weiß nicht, ob ihr das Video kennt. Ja, dieser Vater sagt selbst, mein Sohn gibt mir die Kraft, wenn ich schwimme. Und dann sieht man ihn schwimmen und er zieht den Sohn hinter sich her, 4,2 Kilometer lang. Und dann gehen sie aus dem Wasser und er zieht den Sohn um, er schnallt ihn aufs Fahrrad vor sich und er tritt 180 Kilometer. Natürlich mit dem Sohn, und der Sohn ist inzwischen über 20 Jahre alt. Und dann laufen sie noch am Ende die 42 Kilometer. Und der Sohn sitzt in so einem Jogger, in einem Kinderwagen, in einem Rollstuhl, in einem Jogger-Rollstuhl. Und der Sohn ist da und man sieht, wie dieser Sohn seinen Vater immer wieder motiviert und sagt, weiter Papa, weiter Papa, weiter Papa. Und das ist faszinierend. Aber was mich am meisten fasziniert, ist diese Kraft des Vaters. Der weiß, ich bringe meinen Sohn ans Ziel. Und das ist Jesus Christus. Jesus bringt uns ans Ziel, wir, die wir so wenig Kraft haben. Und er hält einen Siegeskranz bereit und sagt, halt das fest. Lass dir das nicht nehmen. Lass dir von niemandem dich um deinen Siegeskranz bringen. Das heißt, es wird auch Kämpfe geben. Es wird Zweifel geben, es wird Probleme geben. Wir werden an uns verzweifeln. In den Nächten, wo wir krank werden, wo wir im Sterben liegen. Keiner weiß, wie es einem da geht. Aber wir werden Angst haben. Massive Angst. Aber es ist okay. Jesus Christus wird uns durchbringen ans Ziel. denn er hält den Siegeskranz für uns bereit. Und dann sagt Jesus Christus, den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen, und er wird seinen Platz für immer behalten. Und auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird, und meinen eigenen neuen Namen. In der damaligen Zeit war der Begriff Name viel mehr als heute nur das Wort Name. Name bedeutete Charakter. Wisst ihr, was der krasseste Name in der Bibel ist, finde ich? Nicht mein Volk. Hosea musste eines seiner Töchter nicht mein Volk nennen. Stellt euch mal vor, ja, ist Miracoli-Tag, es gibt Spaghetti, und die Mutter schreit in die Straße, nicht mein Volk, kommt zum Mittagessen. Das ganze Volk Israel hörte, wie diese Tochter nicht mein Volk hieß. Das war ist eine unglaubliche Aussage, ein unglaublicher Charakter, der dort sichtbar wurde. Wie Gott dieses Volk Israel verworfen hatte, dass sogar Hosea sein Kind nicht mein Volk genannt hat. Aber hier sagt Jesus, ich gebe dir einen neuen Namen. Ich mache dich zu einer Säule. Und das ist ein Bild, dass wir einen ewigen, sicheren Platz haben in der Gegenwart Gottes. Es gibt im Himmel keinen Tempel mehr. Ja, da im Himmel gibt es keinen Tempel, nur zur Anmerkung. Das heißt, wenn er von Säule spricht, dann ist das die ewige Gegenwart Gottes. Fest im Boden. Jetzt nicht einbetoniert, aber vielleicht mit Gold eingegossen. Ich weiß nicht, wie das aussehen wird. Aber wir sind mit ihm auf ewig verbunden. Wir sind im Tempel, und der Tempel, das ist ein Bild für den Thron Gottes in seiner Gegenwart. Wir bekommen seinen Namen, und dieser Name steht für den Charakter, der wir sein werden, für die neue Identität. Und zwar, wir bekommen den Namen von Gott, wir bekommen den Namen der Stadt, und wir bekommen den neuen Namen von Christus. Das heißt, wenn wir den Namen von Gott bekommen, dann bekommen wir seinen Charakter. Ich verleihe dir meinen Charakter. Wenn wir den Namen der Stadt bekommen, dann sind wir Teilhaber dieser Stadt des ewigen Jerusalems. Und wir bekommen den neuen Namen von Christi. Ey, das ist wie ein Spitzname vom engsten Freund, den keiner kennt, nur du und ich. Christus gibt uns seinen Namen. Was für eine enge persönliche Beziehung. Wir sind engste Freunde. Ich habe oft über diesen Namen, über dieses Wort Namen nachgedacht, und mich verbindet damit nichts, mit dem Begriff Namen. Ja, so. Ich bin jetzt kein von und zu und so irgendwas. Und ich habe jetzt auch kein Ahnengeschlecht. Aber ganz im Gegenteil, mir ist dann aufgefallen, dass ich eben kein Ahnengeschlecht habe. Ja. Die Zukunft wird jemand, da werde ich sein, dass ich mit ihm für immer verbunden sein werde. Und wenn ich auf diese neue Identität gucke und mich, Markus, damit vergleiche, dann will ich euch einen Teil meiner Geschichte, Lebensgeschichte erzählen. Also das ist in der Mitte seht ihr meine Oma. Oma Hörling. Die ist immer Oma. Hieß immer Oma Hörling. Das ist ihr Name. Links daneben ist mein Vater, Wolfgang Walter. Rechts daneben ist mein Halbonkel oder sein Halbbruder, den ich nie kennengelernt habe. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Warum heißt meine Oma eigentlich Oma Hörling und ich heiße Walter? Woher kommt der Name Walter? Papa, woher kommst du? Habe ich ihn mal gefragt. Ja, wir sind im Krieg vertrieben worden. Wir kommen aus Schlesien, irgendwo da hinten, was heute Polen ist. Und dann erzählte mir mein Vater, dass er den Namen des Mannes bekam, den seine Mutter geschwängert hatte. Das war nämlich der Großgrundbesitzer, der Gutsbesitzer. Meine Oma war eine Magd. Mein Vater ist ein Bastard, ein uneheliches Kind. Und er ist aufgewachsen mit diesem Namen Walter. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das ist, wenn man einen Elternsprechtag hat. Die Mutter kommt mit ihm, Wolfgang Walter, und sie, Hörling, Gerd Hörling, Gertrud Hörling. Das sind Fragen in einer Zeit. Das prägt dich für dein Leben. Und dann kommt der Krieg und du wirst vertrieben, bist in Ostdeutschland. Und mit 14 hat er sich aufs Fahrrad gesetzt und ist nach West-Berlin gefahren, hat seine Mutter angerufen. Und hat gesagt, Mama, ich bin in West-Berlin. Er sagt, sie bleibe. Ich sage, Papa, wie bist du nach West-Berlin gefahren? Sagt er, ja, wir wussten in der Schule, dass wenn du mit dem Fahrrad nach West-Berlin fährst, gucken die Fopus, also die Volkspolizisten, nur ob du was auf dem Gepäckträger hinten drauf hast. Wenn du was drauf hattest, haben sie dich angehalten, weil sie gedacht haben, du willst fliehen. Wenn du nichts drauf hattest, sind sie davon ausgegangen, dass du am Abend wieder zurückkommst. Und ich hatte nichts drauf. Der ist mit nichts nach West-Berlin gefahren. Und meine Oma hat gesagt, ich komme. Dann ist sie auch nach West-Berlin gefahren. Hat ihren zweiten Sohn in Ostdeutschland gelassen. 40 Jahre lang. Ich wusste gar nicht, dass er einen Onkel hatte. Der Name Walter hat für mich keine Bedeutung. Ich bin zu meiner Frau gegangen, habe gesagt, willst du mich heiraten? Wenn du willst, können wir den Namen Siegert annehmen. Ich bin eine geborene Siegert. Finde ich cool. Sieges hat was mit Sieg zu tun. Dann sagt sie, nein. Ich werde Walter heißen. Und dann hatten wir die Trauung, standesamtliche Trauung. Und dann steht meine Schwester neben ihr und raunt ihr ins Ohr, jetzt bekommt der Name Walter endlich Ehre. Und dann habe ich gedacht, das stimmt. Jetzt geben wir dem Namen Walter eine ganz neue Bedeutung. Mein Vater, so sah der aus mit Bart, finde ich interessant, ihn so zu sehen. Aber meine Schwester hatte recht. Wir sind Christen, wir leben mit Jesus Christus. Wir geben diesem Namen Walter jetzt eine neue Geschichte. Wir sind kein Bastard mehr, wir sind kein uneheliches Kind mehr, wir sind keine Vertriebene mehr. Nein, wir sind jetzt Familie Walter. Und ich bin stolz, diesen Namen zu tragen. Und interessant ist, wenn ihr inzwischen nach dem Namen Markus Walter googelt, dann trefft ihr solche Sachen wie die. Ja, ich arbeite ja bei Mensch Gott. Ich bin ja Moderator von einer christlichen Sendung. Und das ist jetzt der Markus Walter mit seinem kleinen Bart und sein Vater Wolfgang Walter, der letztes Jahr verstorben ist. Aber das ist der neue Name, der eine neue Bedeutung bekommen hat. Und ich bin stolz darauf, den Namen an meine Kinder weiterzugeben. Ja, Mark Louis Walter. Der andere Sohn heißt David Leon Walter. Das bedeutet, wenn Jesus Christus sagt, ich gebe dir einen neuen Namen, da entsteht etwas ganz Neues, eine neue Lebensgeschichte, ein neuer Weg wird eingeschlagen. Das hält Jesus Christus für uns bereit. Er hält eine Ewigkeit in seiner Gegenwart bereit, wo wir seinen Charakter bekommen. Das ist der Brief an die Gemeinde in Philippi. Besteht aus einer Vorstellung, einem ersten Lob, die Folgen davon, das zweite Lob, einem Zuruf festzuhalten, dann einer Beschreibung der Zukunft, die auf uns wartet, und dann der Abschluss. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also in Vers 13 heißt es, wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Was macht dieses Sendschreiben mit uns? Was macht dieses Sendschreiben mit dir? Heute, hier, steckst du so fest in einem Jammern oder in einem Ärgern, in einem Kritisieren? Steckst du fest in einem, ich bin müde, ich habe keine Kraft mehr, ich weiß auch gar nicht, wie es weitergehen soll? Um mich herum bricht so viel zusammen, keine Ahnung, was wir tun sollen. Hey, dann lasst uns dieses Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia zu Hause nochmal lesen und uns das vornehmen und uns zusagen lassen. Ich sehe dich. Ich weiß, was du tust und wie du lebst. Du hast wenig Kraft. Aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und du hast dich unerschrocken zu meinem Namen gestellt. Dann lasst uns als Gemeinde, ich sage jetzt uns als Gemeinde, aber ihr als Gemeinde Mühlen, lasst uns das zu einem Motto machen. Wir haben nur wenig Kraft, aber wir wollen uns nach seinem Wort ausrichten. Und wir wollen unerschrocken seinen Namen bekennen. Ja, ganz realistisch. Und ich würde vorschlagen, dass wir eine kurze Gebetsgemeinschaft machen. Ich bitte euch dazu aufzustehen und ich nenne euch vier Gebetsanliegen. Danke für die Gemeinde in Philadelphia und für alle Gemeinden weltweit, die ihrem Vorbild nachwählen. Ja, könnt schon mal aufstehen. Dann könnt ihr dann gleich das im Gebet. Ich weiß nicht, ob ihr das macht, aber ich ermutige euch mal, laut für diese Anliegen zu beten. Danke für die Gemeinde in Philadelphia und für alle Gemeinden weltweit, die diesem Vorbild nacheifern. Und dann eine Bitte um die Erkenntnis bei mir, was zieht Kraft? Oder was zieht Kraft bei uns in dieser Gemeinde? Ist es das Rumärgern, das Rumkritisieren, das Nörgeln? Und dann lasst uns um Weisheit bitten, wie wir uns enger an Christus binden können, wie wir enger mit ihm verbunden sein können. Und dann lasst uns dafür beten, lasst uns dafür beten, Einheit und Kraft in der Gemeinde zu haben. Besonders in den Kreisen, wo ich dabei bin, wo ich hineinwirke. Und dann lasst uns um mein Herz für verlorene Menschen beten, hier am Ort, dass Gott ihnen Wege zeigt, wie wir mit ihnen umgehen können. Okay? Ich lade ein zu einer Gebetsgemeinschaft. Ja, laute Gebete. Marco nickt, dann heißt das, ihr seid es gewohnt, laut zu beten. Ansonsten hätte ich gesagt, stellt euch mit 2, 3 Leuten zusammen. Und dann würde ich nochmal zum Abschluss beten. Bitteschön.